Die menschliche Persönlichkeit ist etwas vom Stabileren, was es gibt auf dieser Erde. Die verändert sich nicht einfach so. Und das bedeutet unter anderem, es ist einiges nötig, dass Menschen ihre Denkmuster ändern oder ihre Verhaltensmuster ändern. Das ist alles andere als einfach und alles andere als banal. Ein konkretes Beispiel. Stellen wir uns vor, ein Mann, Anfang, Mitte 60, geht zum Arzt, er hat etwas Lungenprobleme, einen Husten, den er nicht mehr los wird, und dann hört ihn der Arzt ab. Und bevor er weitere Untersuchungen macht, stellt er ihm ein paar Fragen. Und eine Frage, die ist ziemlich sicher: Rauchen Sie? Und dann sagt er ja. Und seit wann rauchen Sie? Ja, seit ich Teenager bin. Und darf ich fragen, wie viel Sie so rauchen? Ja, so eine halbe bis eine Schachtel am Tag. Ja, eher eine halbe oder eher eine ganze Schachtel? Ja, eher eine ganze Schachtel. Dann wird sich der Arzt seine Gedanken machen, aber wenn er ein guter Arzt ist, wird er dem Patienten jetzt keine Standpauke halten, aber lassen Sie das, wissen Sie doch, dass Rauchen schädlich ist. Es steht doch seit geraumer Zeit auf jeder Schachtel. Das wird er wahrscheinlich nicht machen. Ich bin kein Mediziner, ich kann auch jetzt nicht sagen, was kann er für diesen Mann tun, was hat er für Heilungsmöglichkeiten. Ich befürchte eher, dass der Mann eine schwere Zeit vor sich hat, wenn er jahrelang so stark geraucht hat. Menschen ändern ihr Verhalten und auch ihre Denkmuster nicht so einfach. Und davon kann nicht nur jeder Arzt ein Lied singen, sondern auch manche Psychotherapeutin und mancher Suchtberater und auch manche Ernährungsberaterin. Ein Problem dabei ist, dass Menschen in ihren kleinen und größeren Entscheidungen, wenn sie sich überlegen, was mache ich jetzt, dies oder jenes, dass sie die Entscheidung eher fällen im Blick darauf, was ist kurzfristig gesehen angenehmer, einfacher, reizvoller. Und sie machen sich zu wenig Gedanken, was wäre langfristig gesehen das Bessere, das Sinnvollere. Und das kann man in unterschiedlichen Zusammenhängen beobachten, nicht nur im Blick auf das einzelne Leben, was wir haben. Das Phänomen haben wir zum Teil in der Politik und auch in der Wirtschaft. Ich glaube, man kann sagen, die Tatsache, dass die zweitgrößte Bank der Schweiz, die Credit Suisse, in diesen Monaten von der Bildfläche und vom Markt wahrscheinlich verschwinden wird, hat zu tun damit, dass man in früheren Jahren mehrere Entscheidungen getroffen hat im Blick auf einen kurzfristigen Gewinn und man ist kurzfristig Risiken eingegangen und hat sich zu wenig überlegt, was bedeutet das langfristig. Ich denke, das ist ein Aspekt und ein Grund dafür, dass diese Bank demnächst am Ende ist. Und das ist etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Wie fällen wir unsere Entscheidungen, die kleineren und die größeren Entscheidungen in unserem Leben? Steht im Fokus das, was kurzfristig angenehmer, einfacher, reizvoller ist, oder überlegen wir uns auch, was wäre langfristig das Bessere, das Sinnvollere, das Gesündere? Und das bezieht sich auch auf unsere Beziehung zu Gott. Der Benni hat es angedeutet, wir schauen nochmal ins Nehemia-Buch und im Nehemia 9 lassen ja die Menschen im 5. Jahrhundert die Geschichte Israels Revue passieren. Wie hat sie angefangen? Sie hat angefangen mit Abraham. Wir haben den entscheidenden Text schon gehört. Gott wählt sich einen Mann aus und sagt, ich will mit dir Geschichte machen, mit dir und deinen Nachkommen. Ich schließe einen Bund mit dir, ich treffe eine Abmachung. Und daran halte ich fest. Und dann kommt Isaak, dann kommt Jakob und dann gehen sie nach Ägypten und dort können sie die Hungersnot überleben. Und mit Mose wird das Volk Israel herausgeführt aus Ägypten. Am Sinai wird diese Vereinbarung, dieser Bund erneuert und Gott schenkt ihnen das gelobte Land und es geht ihnen gut. Und das, was sich mehrfach wiederholt, ist dieses Auf und Ab, es geht ihnen gut und dann nehmen sie es nicht mehr so genau mit der Beziehung zu Gott und sie entscheiden sich immer wieder dafür, was ist kurzfristig das Einfachere, das Angenehmere, das Reizvollere. Und sie wenden sich immer mehr von Gott ab, es geht ihnen schlechter, es kommen Missernten, die Heuschrecken fressen alles, es kommen andere Heere, militärische Mächte, die sie bedrohen, die sie überfallen und sie müssen sich unterordnen und in der Not schreien sie zu Gott und Gott hilft ihnen. Und dann geht es ihnen wieder besser und dann wenden sie sich wieder ab und dann geht es ihnen wieder schlechter und so wiederholt sich das x-mal, sodass die Menschen in dieser Zeit, zur Zeit Nehemias, sich offensichtlich gesagt haben, so darf das nicht weitergehen. Dieses ständige Auf und Ab, das darf sich nicht wieder und wieder und wieder wiederholen. Und darum halten sie inne und überlegen sich, was machen wir jetzt? Und dazu lese ich ein paar Verse aus Nehemia Kapitel 10. Den Leviten sagten zum Volk, wegen all dem, was geschehen ist, wollen wir nun eine Vereinbarung treffen und sie schriftlich festhalten. Unsere führenden Männer, Priester und Leviten sollen sie unterschreiben und versiegeln. Als erster unterschrieb der Statthalter Nehemia, der Sohn des Hachalja und Zedekias. Dann unterschrieben die Priester und dann kommen ganz viele Namen. Die lese ich jetzt nicht vor, weil wir niemand kennen von denen. Und dann heißt es Vers 29, auch das übrige Volk schloss sich der Vereinbarung an. Weitere Priester und Leviten, dazu die Torwächter, Sänger und Tempeldiener. Sie alle hatten sich von den Nachbarvölkern getrennt, um die Weisung Gottes zu befolgen. Auch ihre Frauen, Söhne und Töchter schlossen sich an, alle, die das nötige Verständnis besaßen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab. Sie schworen, nach der Weisung zu leben, die Gott ihnen durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben hatte. Sie verpflichteten sich zur Einhaltung aller Gebote, Weisungen und Rechtsvorschriften des Herrn, unseres Gottes. Und jetzt werden ein paar Inhalte dieser Verpflichtung genannt. Wir werden keine unserer Töchter mit einem Mann aus den Nachbarvölkern heiraten und für keinen unserer Söhne werden wir eine ihrer Töchter zur Frau nehmen. Wenn Händler aus den Nachbarvölkern am Sabbat ihr Getreide oder andere Waren anbieten, kaufen wir ihnen nichts ab, weder am Sabbat noch an einem anderen heiligen Tag. In jedem siebten Jahr verzichten wir auf den Ertrag der Felder und erlassen alle Schulden. Weiterhin verpflichten wir uns für den Dienst im Hause Gottes, jedes Jahr eine Silbermünze zu geben, für die Schaubrote, das tägliche Speise- und Brandopfer, die Opfer am Sabbat, am Neumond und an den Festtagen, die zusätzlichen Opfergaben, die Sündopfer, mit denen Israel um Versöhnung bittet, sowie für alle Dienste im Hause unseres Gottes. Die Lieferung des Brennholzes haben wir ausgelost unter den Priestern, den Leviten und dem Volk. Jährlich sollen sie es zum Haus unseres Gottes bringen, nach Familien geordnet und zu festgelegten Zeiten. Das Holz wird verbrannt auf dem Altar des Herrn unseres Gottes, so wie es im Buch mit der Weisung des Herrn vorgeschrieben. Jährlich bringen wir Folgendes zum Haus des Herrn: das erste Getreide von unseren Feldern, die ersten Früchte unserer Obstbäume, unsere erstgeborenen Söhne und die erstgeborenen Jungen unseres Viehs, so wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Wir bringen also die erstgeborenen Jungen unserer Kühe und Schafe zum Hause unseres Gottes. Wir geben sie den Priestern, die dort ihren Dienst tun. Außerdem bringen wir den Priestern das erste gemahlene Korn, die ersten Früchte von allen Bäumen, Wein und Olivenöl. All diese Gaben bringen wir in die Vorratskammern im Haus unseres Gottes. Den zehnten Teil unserer Ernte geben wir den Leviten. Sie sammeln diesen Teil in allen Orten ein, an denen wir die Felder bestellen. Wenn die Leviten ihren zehnten Teil einsammeln, soll ein Priester, ein Sohn Aarons, dabei sein. Die Leviten sollen von ihrem zehnten Teil wiederum denselben Anteil abgeben. Den sollen sie zum Haus unseres Gottes bringen und in den Vorratskammern abliefern. Dorthin sollen die Israeliten und die Leviten ihre Abgaben von Getreide, Wein und Olivenöl bringen. Denn dort befinden sich die Vorratsgefäße des Tempels. Außerdem halten sich da die Priester auf, die ihren Dienst tun, ebenso die Torwächter und Sänger, so wollen wir es dem Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Die Israeliten haben sich überlegt, was können oder müssen wir tun, dass dieses ständige Auf und Ab aufhört. dass wir nicht in diesem Trott weitermachen, dass wir rauskommen aus diesem Muster. Und was machen sie? Sie halten inne und sie gehen eine Verpflichtung ein. Und zwar gemeinsam, öffentlich, feierlich. Sie schreiben es auf, es wird unterschrieben, es wird versiegelt und mit einem Eid bekräftigt. Weil sie sich gesagt haben, ja, wenn wir einfach nur mal drüber so sprechen und drüber nachdenken und sagen, ja, man sollte das schon anders machen. Man müsste, man sollte. Ich glaube, wir wissen alle, wie weit das führt. Man sollte. Ja, eigentlich. Dieser Entschluss ist viel zu schwach und löst sich auf so schnell wie ein Vorsatz an Neujahr. Ja, ich möchte weniger essen, ich möchte mich mehr bewegen und was man sich auch immer vornimmt. Nein, wenn man etwas ändern will an seinem Verhalten, dann muss man mit mehr Entschlossenheit vorgehen. Und sie machen das fest, primär an drei verschiedenen Bereichen. Das eine ist, wir wollen unsere Söhne und Töchter nicht mit Menschen anderer Völker verheiraten. Das war damals sehr wichtig. Israel war das Volk Gottes, es war eine Nation. Und dass man sich jetzt durch Heiraten nicht mit anderen Völkern vermischt, war ungeheuer wichtig, um die Identität des Volkes zu erhalten, über die Generationen hinweg. Und das bedeutete auch, dass mancher junger Israelit diese langfristige Perspektive stärker gewichten musste als die kurzfristige. Und wenn ein Sohn zu seinem Vater kam und sagt, du pass auf, ich habe eine wunderbare, schöne Frau kennengelernt. Sie ist Moabiterin oder Ammoniterin oder Philisterin. Wir lieben uns, wir wollen heiraten. Dann ist kurzfristig gesehen, wäre es einfacher und sinnvoller zu sagen, ja, dann, wenn ihr euch liebt, dann heiratet. Aber langfristig gesehen, und das kommt hier zum Ausdruck, ist das keine gute Idee. Und das wird insbesondere deutlich im ersten Jahrhundert nach Christus. 70 nach Christus wurde der Tempel in Jerusalem wieder einmal zerstört, diesmal von den Römern. Und in der Zeit danach hörte Israel auf, als Nation zu existieren. Und die Juden wurden zerstreut in alle Länder dieser Welt. Und das über Jahrhunderte hinweg. Ein Volk zerstreut in x Länder. Über Jahrhunderte hinweg, wie kann das seine Identität bewahren? Ich bin kein Historiker, ich weiß nicht, wie viele Völker auf diese Weise von der Bildfläche verschwunden sind, wo man sagen muss, die geht's nicht. Aber die Israeliten haben an ihrer Identität festgehalten und das ist ein wichtiges Element, dass man sich nicht einfach mit anderen Nationen vermischt. Und seit 1948 gibt es wieder eine Nation Israel und es kommen Juden aus aller Herren Länder zurück nach Israel. Für uns Christen ist die Frage der Nationalität nicht so entscheidend, weil Christen bilden keine Nation, sondern zur Gemeinde Jesu gehören Menschen aus ganz verschiedenen Nationen. Meine Frau hat zum Beispiel auch einen Ausländer geheiratet und das geht eigentlich gar nicht so schlecht. Die Frage der Nationalität ist heute zweitrangig. Natürlich muss man kulturelle Unterschiede, die können das Miteinander schon ein bisschen schwer machen, aber entscheidend ist, dass man sich auch als Ehepaar darauf wie verpflichtet, wir wollen Jesus nachfolgen. Und wir wollen uns nicht kurzfristig für das Angenehme und für das Reizvolle und das Schöne entscheiden, sondern wir wollen schauen, was ist langfristig das Beste. Und zwar nicht nur für uns, auch für unsere Kinder und für die Kinder unserer Kinder. Was ist langfristig das Gute, was ist das Beste für sie? Und das ist heute wirklich schwierig, denn die Gesellschaft, in der wir leben und speziell die Werbung, das Marketing, die arbeiten immer und immer wieder darauf hin, tu das, was kurzfristig angenehm und gut und reizvoll ist für dich. Und in diesem Spannungsfeld steht auch jeder, der Jesus nachfolgt, steht auch jeder Christ. Und das betrifft auch Ehe und Familie. In den letzten 12 Monaten bin ich 4-mal in eine Situation geraten, wo Christen in ungefähr in meinem Alter mir sagen, eines unserer Kinder hat massive Eheprobleme oder eines unserer Kinder will sich scheiden lassen. Das ist hart. Wenn eins der betroffenen Kinder sagt, ja, ich empfinde nichts mehr für meinen Ehepartner, ich bin nicht mehr glücklich, und dann zerbricht eine Ehe. Ungeheuer tragisch für die beiden, für die Kinder, die betroffen sind, aber auch für die Eltern. Was für ein Schmerz. Das hatten sie sich so nicht vorgestellt. Es geht unter anderem um die Frage, was ist jetzt kurzfristig einfacher, reizvoller, angenehmer und was ist langfristig gut. Ein Psychotherapeut aus Zürich, ich weiß nicht, ob er noch lebt, hat gesagt, in unserer Gesellschaft, und das hat er vor einigen Jahren schon geschrieben, es fehlt die Überzeugung, dass es in einer Ehe sinnvoll sein kann, auch eine Durststrecke durchzustehen. Dass das der Beziehung auch gut tun kann. Nicht automatisch, aber wenn man es auf eine gute Weise angeht, dass es der Beziehung gut tun kann. Nicht nur dem Ehepaar selbst, auch den Kindern und den Kindern der Kinder. Der zweite Bereich, der hier berührt wird, ist der Sabbat. Und es geht konkret darum, dass Angehörige anderer Völker, die rings um Jerusalem lebten, dass die am Sabbat nach Jerusalem gegangen sind mit ihren Waren und dort zum Verkauf angeboten haben. Und seien wir ehrlich, das ist doch praktisch, wenn man auf dem Rückweg vom Tempel oder von der Synagoge noch schnell über den Markt geht, noch frisches Gemüse und Früchte einkaufen kann, das ist doch wunderbar. Und sie sagen hier, nein, das machen wir nicht. Der Sabbat ist der Ruhetag, da wird nicht gearbeitet, da wird nicht gehandelt, sondern der Sabbat, der Sonntag für uns, das ist auch heute noch der Ruhetag. Der Tag der Erholung, der Tag der Entspannung nach Leib, Seele und Geist. Und das ist in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen. Wir brauchen diesen Ruhetag. Natürlich ist klar, wer im Gesundheitswesen arbeitet, im Spital oder je nachdem irgendwo im Dienstleistungsbereich, der kann nicht jeden Sonntag frei machen. Dann braucht er einen anderen Ruhetag. Einen Tag der Entspannung und der Erholung. Jemand hat es mal so gesagt, dass der Sonntag ist der Tag der Beziehungen, wo ich Zeit habe für Beziehungen, ohne dass ich immer auf die Uhr schauen muss. Ah, jetzt habe ich noch 30 Minuten Zeit, noch eine Viertelstunde, noch 5 Minuten und dann muss ich gehen. Sondern wo man in gewisser Hinsicht die Uhr wie auf die Seite legen kann und nicht ständig von irgendeinem zeitlichen Takt diktiert wird. Zeit zur Beziehung in der Familie, Mann und Frau miteinander, füreinander, für die Kinder, aber nicht nur innerhalb der Kleinfamilie, sondern darüber hinaus, dass man Beziehungen zu Geschwistern pflegen kann, zu Eltern, die vielleicht schon älter sind und die jetzt gerade nicht um die Ecke wohnen, zu Freunden, zu Verwandten, der Tag der Beziehungen zu anderen Menschen innerhalb der Familie, zu Freunden. Es ist auch der Tag der Beziehung zu Gott, wo man nicht auf die Uhr schauen muss, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, jetzt habe ich noch eine Viertelstunde Zeit, noch 5 Minuten, dann muss ich gehen. Zeit für das vertraute, liebevolle Miteinander mit Gott, nicht nur im Gottesdienst. Es ist auch Zeit, der Sonntag, die Zeit der Beziehung zu sich selbst. Wie geht es mir? Wie geht es meinem Körper? Fühlt sich irgendetwas komisch an? Spüre ich da eine Unruhe in meinem Körper? Was will mir diese Unruhe sagen? Ist mein Körper müde? Ist er erschöpft? Reicht dieser eine Sonntag, um aus dieser Erschöpfung herauszukommen, oder ist mehr nötig? Reichen 2 Wochen Ferien, damit ich mein Körper sich wieder erholen kann, oder muss ich an meinem Leben etwas ändern? Wie geht es meiner Seele? Geht es ihr gut? Ist sie traurig? Ist sie überfordert? Ist sie gestresst? Es ist so viel passiert in letzter Zeit, die kann das konnte das unmöglich alles verarbeiten und da ist eine Unruhe in mir und ich merke, meiner Seele geht es nicht gut. Was will mir das sagen? Was kann ich dagegen tun? Ist die Seele einfach müde und erschöpft? Ist zu viel Schwieriges passiert? Masse nimm, hat die Freude verloren an der Familie, die Freude an der Schöpfung, vielleicht sogar die Freude an Gott. Der Sonntag ist der Tag der Ruhe, der Entspannung und der Beziehung zur Familie, zu Freunden, der Beziehung zu Gott und der Beziehung zu sich selbst. Und da muss man manchmal kurzfristigen Verlockungen widerstehen, sagen, nein, heute nicht, heute nicht. Und das Dritte, was hier relativ ausführlich angeschnitten wird, das ist die Sicherstellung des geistlichen Dienstes am Tempel. Und es wird sehr ausführlich beschrieben, und ich gehe jetzt nicht ins Detail, dass die Israeliten die Gaben in den Tempel bringen, die im Gesetz vorgeschrieben sind. Das sind Erträge von den Feldern, von den Bäumen, das sind Tiere und so weiter. Wofür war das? Zum Ersten für den Opferdienst, für die täglichen Opfer, für die Opfer an den Feiertagen etc. Aber ein großer Teil war auch dafür da, für die Existenzsicherung der Priester und der Leviten, denn gemäß dem Gesetz hatten die kein eigenes Land oder irgendeinen Job, mit dem sie ihre Existenz gesichert haben. Das war in späteren Jahrhunderten anders, aber vom Gesetz her war es so, Priester und Leviten haben kein eigenes Land, so wie jeder Stamm Israels einen Besitz hat, um die eigene Existenz zu sichern, das tägliche Brot zu erwirtschaften. Und darum war die Verpflichtung da, dass alle aus dem Volk Israel den zehnten Teil in den Tempel bringen, von den Erträgen der Felder und so weiter, damit die Priester und Leviten salopp gesagt zu essen und zu trinken haben. Und wenn das Volk Israel das nicht mehr macht und die Priester und Leviten sich sagen, ja, also wenn ich hier bleibe am Tempel, dann werde ich verhungern. Dann gehe ich lieber irgendwo hin, organisiere mir irgendwo ein Stück Land und schaue, dass ich überleben kann. Und was bedeutet das? Dann leidet der Dienst am Tempel, der Opferdienst und das, was Gott vorgeschrieben hat, und was auch wichtig ist für die geistliche Identität des Volkes, die täglichen Opfer, die Feiertage, die Unterstützung der Menschen in ihrer Beziehung zu Gott. Und darum wird hier großer Wert darauf gelegt, dass das Volk Israel diese vorgeschriebenen Abgaben bringt. Im Neuen Testament lesen wir nichts vom Zehnten, aber ich weiß, viele Christen machen das und ich denke, das ist eine gute Sitte, dass man den Zehnten bringt. Und der Zehnte ist dafür da, dass die Gemeinde ihren Dienst tun kann. Das sind ganz einfache Sachen wie die Miete und für die normalen Ausgaben. Und wenn man einen Pastor hat, dass man den entlöhnen kann. Und dass man andere christliche Werke unterstützen kann, die sich in der Evangelisation und in der Mission engagieren. Ich denke, da ist der Zehnte eine gute Sitte. Das funktioniert in der Gegenwart einigermaßen. Nicht überall gleich gut, aber ich weiß von einer Gemeinde, die jetzt gerade in einer schwierigen Situation sind und plötzlich gemerkt haben, oh, wir könnten jetzt gerade einen Pastor nur zu 30% finanzieren. Mehr Geld haben wir gar nicht, mehr Geld kommt gar nicht herein. In diesem Zusammenhang beunruhigt mich aber noch etwas anderes. Stichwort die Aufrechterhaltung des geistlichen Dienstes. Seit einigen Jahren haben die allermeisten christlichen Ausbildungsstätten zu wenig Studenten und zu wenig Menschen, die sich auf den geistlichen Dienst vorbereiten, bis hin zu den Fakultäten an den Universitäten. Und wenn man sich vor Augen führt, dass in den nächsten Jahren, und das hat schon angefangen, dass die sogenannten Babyboomer in Pension gehen und auf der anderen Seite zu wenig Menschen nachkommen für den geistlichen Dienst. Der Dienst als Pastor ist im Moment nicht sehr attraktiv und ich denke, das liegt nicht primär am Geld. Die Pastoren verdienen nicht ganz schlecht, würde ich mal sagen, ohne zu differenzieren. Das ist im Moment vordergründig ein Problem für die Ausbildungsstätten, wenn sie zu wenig Studenten haben, dann kommen die nicht über die Runden. Mittelfristig ist das ein Problem für die Gemeinden, für die Kirchgemeinden, für Freikirchen, wenn zu wenig Pastoren da sind, dann leidet der geistliche Dienst. Natürlich ist jede Gemeinde auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Ohne das geht es nicht. Aber man muss klar sehen, nur mit ehrenamtlichem Engagement kommt man nur bis zu einem gewissen Punkt. Denn Wer sich ehrenamtlich engagiert, hat irgendwo noch ein Berufsleben, hat noch ein Familienleben und man kann ehrenamtlich nicht beliebig viel investieren. Das geht leider nicht. Und wenn immer weniger Pastoren zur Verfügung stehen und es immer mehr offene Stellen gibt, dann leidet die Gemeinde. Und ich möchte euch das mitgeben. Jesus hat das schon gesagt. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Menschen in die Ausbildung sendet, dass sie sich ausbilden und zurüsten lassen für die Arbeit in der Ernte. Das ist ein riesiges Gebetsanliegen. Ein riesiges Gebetsanliegen, denn die Auswirkungen mittel- und langfristig sind sehr gravierend. Sehr gravierend. Wir sind gerade dabei, als Gemeinde Jesu in Europa hier in ein riesiges Problem hineinzulaufen. Das wird unangenehm, das wird schlimm. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Nicht nur junge Leute mit 20, sondern das können auch 30- und 40-Jährige sein, die schon ein paar Jahre im Berufsleben gearbeitet haben. Bittet den Herrn der Ernte, und ich sage jetzt etwas Böses, dass nicht nur die eine theologische Ausbildung absolvieren, die sonst nichts gefunden haben. Ja, dann mache ich halt das. Sondern auch Leute, die sagen, ich könnte auswählen, ich hätte hier einen guten Job und könnte gut verdienen, ich könnte Karriere machen und könnte viel Gutes tun hier in diesem Bereich. Aber ich habe den Eindruck, Gott sagt mir, lass dich ausbilden für den Pastorendienst, auch wenn der nicht immer so attraktiv ist. Und wenn das mit der Karriere ein bisschen schwieriger ist. Das Reich Gottes ist angewiesen auf gute, begabte Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Ich habe gesagt, das Grundproblem für viele Menschen ist, dass sie in ihren Entscheidungen oft nur eine kurzfristige Perspektive haben. Was ist jetzt gerade das Einfachere, das Schönere, das Angenehmere, das Reizvollere? Und dass die langfristige Perspektive, dass sie die wie verlieren. Wie hat Jesus das gemacht? Jesus kam auf diese Erde und er wusste, ich habe einen Auftrag. Ich habe einen klaren Auftrag von meinem Vater im Himmel. Und das war für ihn die Leitlinie, auf diese Erde zu kommen, den Menschen mit seinen Worten zu sagen, wer ist der Vater im Himmel und was will er von euch? Was hat er für euch bereit? Und was erwartet er von euch? Das den Menschen zu sagen. Und das nicht nur zu sagen, sondern auch entsprechend zu handeln, den Menschen in dieser Weise zu begegnen und die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit Gottes für die Menschen erfahrbar zu machen, spürbar zu machen. Durch die Art und Weise, wie er mit ihnen gesprochen hat, wie er ihnen begegnet ist, die vielen Menschen, die er geheilt hat, die gesund geworden sind, die frei geworden sind, das war sein Auftrag und dem hat er sich gewidmet und in der Erfüllung dieses Auftrages ist Jesus bis an die Belastungsgrenze gegangen, um nicht zu sagen darüber hinaus. Er hat weniger geschlafen als die anderen. Wenn er noch Zeit mit seinem Vater haben wollte, musste er vor allen anderen aufstehen, vor Sonnenaufgang irgendwo in die Natur gehen, sonst hatte er keine Ruhe. Und wir lesen, dass die Menschen ihn bedrängten, dass er manchmal kaum Gelegenheit hatte zu essen. Und einmal als die Jünger von einem, wir würden sagen, missionarischen Einsatz zurückkommen, da sagt er, hey Leute, ihr seid müde, ihr braucht Ruhe, lasst uns irgendwo hingehen, wo wir alleine sind. Und dann fahren sie mit dem Boot in eine Bucht und da steht schon ein Haufen Menschen mit ihren Erwartungen. Und Jesus disponiert oben und sagt, ich kann dich jetzt nicht einfach stehen lassen. Jesus, das war sein Auftrag. Nicht das Kurzfristige, sondern was ist jetzt für die Menschen das Beste, mittelfristig und langfristig gesehen. Und das Ganze gipfelte in seinem Opfer am Kreuz. Und wenn wir uns die Situation in Jesus in Gethsemane vorstellen, was wäre in dem Moment kurzfristig für ihn das Einfachere und das Angenehmere gewesen? Und wir lesen in den Evangelien, dass Jesus im Prinzip sich genau diese Gedanken gemacht hat. Er hat gewusst, der Weg, der jetzt vor mir liegt und der mir aufgetragen ist, der ist so schwierig, der ist so hart und schmerzhaft, das übersteigt alles, was er bis dahin durchgemacht hat. Alles, stellt er alles in den Schatten. Und man spürt seinen Widerwillen dagegen. Und er drückt das aus im Gebet Gott gegenüber, Vater im Himmel, wenn es möglich ist, wenn es einen anderen Weg gibt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann will ich diesen Weg gehen. Dann will ich den Becher des Zornes Gottes austrinken, der nicht für Jesus gedacht war, sondern für die Menschen. Er persönlich hatte vordergründig gesehen keinen Nutzen davon, aber wir alle. So viel hat Jesus getan und geopfert, damit wir versöhnt sind mit Gott, damit wir in einem liebevollen, vertrauten Miteinander mit Gott leben können. Denn so war es von Anfang an gedacht. So war es gedacht. Und die Tragik, oder wie soll man sagen, die Dummheit der Menschen ist, dass sie sich immer wieder von diesem Gott abwenden und sagen, hey, wenn wir eigene Wege gehen, dann können wir mehr rausholen aus dem Leben. Schönes und Tolles erleben. Diese Tendenz, sich von Gott abzuwenden, die ist so stark und ist auch in jedem Christen noch da. Und wir müssen uns quasi bis zum letzten Tag unseres Lebens dagegen wehren. So viel hat Jesus getan, damit wir in dieser engen Gemeinschaft mit dem ewigen, allmächtigen und heiligen Gott sein können. Er ist auf uns nicht angewiesen, aber er wendet sich uns zu und er wartet auf unsere Antwort, auf unsere Reaktion. Und er freut sich nicht über halbherzige Reaktionen, sondern am ehesten über solche von ganzem Herzen. Ähnlich wie hier, wo die Menschen sagen, Gott, wir wollen verbindlich heute und morgen. Wir verpflichten uns dazu, wir schreiben das auf, wir setzen unsere Unterschrift drunter, wir schwören, so diesen Weg wollen wir gehen. Und man schreibt es auf, damit man es wieder lesen kann, damit man es sich wieder in Erinnerung ruft und sagt, doch, dazu haben wir uns verpflichtet. Wir wollen nicht, dass das wieder wie verdunstet. Wir wollen das nicht vergessen. Und wenn man diese Verpflichtung anschaut, wo drin steht, was sie alles müssen und was sie alles sollen. Und wenn man das alles liest, und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesetz des Mose. Wenn man das nimmt, was man alles soll und was man alles nicht darf und dabei vergisst, wer ist denn dieser Gott? Ja, dann kann das Ganze zu einer ziemlich schweren Last werden. Und das gilt auch für Christen. Wenn wir lesen, was wir alles sollen und was wir müssen und was wir nicht dürfen, und wenn wir vergessen, ja, wer ist denn der, der uns das gesagt hat, dann kann es auch in der Nachfolge schwierig werden. Dann kann man stöhnen unter dieser Last und dann verdunstet auch immer mehr die Freude und die Überzeugung, ja, oh, wenn es ein Müssen ist und man nur die Anstrengung spürt und immer wieder muss man sich überwinden und gegen seine Neigungen handeln. Und man gerät auch da relativ schnell in eine Gesetzlichkeit hinein, wo es nachher nur noch darum geht, Regeln einzuhalten. Und das war die riesige Tragik der Pharisäer. Die wussten alles, was im Gesetz steht und haben versucht, all das einzuhalten, bis ins Kleinste, bis ins Detail hinein. Und Jesus sagt ihnen eigentlich, hey, ihr habt gar nicht verstanden. Dass es darum geht, Gott über alles zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Denn viele Pharisäer, man darf das nicht pauschalisieren, aber viele kamen dahin, dass sie sagten, hey, das ist so schwer, das Gesetz einzuhalten, aber ich stelle mich dieser Herausforderung. Und dass sich der Stolz da einschlich, was ich alles Gutes tue. Ich faste zweimal die Woche und halte alles ein. Und der da, der Typ von Zöllner, das Volk, das keine Ahnung hat, was im Gesetz steht. Und plötzlich spürt man diese Verachtung anderen Menschen gegenüber. Und da muss man sagen, Leute, ihr habt nicht verstanden, um was es geht. In den letzten zwei Predigten bin ich eingegangen auf das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das ist der ältere Bruder, der immer beim Vater war, aber nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Was für eine Tragik. Aber wenn ich mich dem stelle und sage, hey, wem verdanke ich mich eigentlich? keiner von uns hat sich sein Leben selbst geschenkt. Und ich nehme an, es geht euch wie mir. Ich hatte nicht die Gelegenheit, vor meiner Geburt wie einen Zettel auszufüllen, wann möchte ich auf die Welt kommen, in welchem Land möchte ich ein Mann oder eine Frau sein, welche Fähigkeiten hätte ich gerne und welche Schwächen hätte ich lieber nicht. Ich hatte nicht die Gelegenheit, einen solchen Zettel auszufüllen und ich nehme an, ihr auch nicht. Keiner von uns hat sich das Leben und das, was wir haben, selbst gegeben, sondern es wurde uns geschenkt. Und wenn wir auf unser Leben zurückblicken und versuchen, die Wohltaten Gottes in der eigenen Biografie zu entdecken, und wenn wir anfangen, das aufzuschreiben, dann wird ziemlich sicher eine A4-Seite nicht ausreichen. Das Dumme ist, wir vergessen das so schnell. Die Wohltaten Gottes, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das darfst du nicht vergessen. Und wenn man dann über diese äußerlichen Wohltaten, dass wir in einem reichen und sicheren Land wohnen können, dass niemand von uns auf der Flucht ist, dass kein Krieg hier herrscht, dass wir uns nicht überlegen müssen, was müssen wir morgen essen, oder schlägt eine Bombe oder eine Rakete ein. All diese Privilegien, die einerseits so selbstverständlich sind, aber wenn man in die Welt hinausschaut, alles andere als selbstverständlich sind. Danke Gott für diese Barmherzigkeit. Und zeig mir auch, was ich für Menschen tun kann, die diese Privilegien nicht haben. Und wenn man dann anfängt, die Beziehung zu diesem Gott zu vertiefen, wer bist du, Gott? Wie darf ich dich erfahren und erleben, auch in den schwierigen Zeiten meines Lebens? Mir scheint, die wertvollsten Erkenntnisse und die wichtigsten Reifeschritte machen wir nicht in den Zeiten, wo es uns gut geht, sondern wo es eher etwas schwierig ist. Und vielleicht sogar ein bisschen länger schwierig ist, etwas länger als uns das lieb ist. Gott, wie darf ich dich in dieser Durststrecke erleben und erfahren? Ich will mich nicht von dir abwenden. Um vielleicht auch dann ähnlich, wie Jesus das beschreibt, als er mit der Frau am Brunnen spricht und die Jünger sind ins Dorf gegangen, um etwas zum Essen einzukaufen, kommen sie zurück und sagen, hey Jesus, du musst essen. Und Jesus sagt, meine Nahrung ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue. Das gibt mir Nahrung, das gibt mir Kraft. Natürlich hat er später wieder gegessen. Aber diese Entschlossenheit, den Willen seines Vaters zu tun, so eng mit Gott verbunden zu sein, hat ihm geholfen, etwas Hunger zu überbrücken. Und das hilft uns auch, andere Dinge zu überbrücken, wo unsere Bedürfnisse nicht gestellt sind. Es geht darum, immer tiefer in diesem Gott verwurzelt zu sein. Das gibt uns Stabilität, auch für schwierige Zeiten. Und in der Gesellschaft spürt man immer mehr Unruhe. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass den Menschen diese Verwurzelung immer mehr fehlt. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wir haben jetzt keine Zeit, da ins Detail zu gehen. Achte darauf, dass du deine Beziehung zu deinem Gott vertiefen kannst, dass die Liebe Gottes für dich immer wieder real und erfahrbar wird. Und dann verpflichte dich, all das zu tun, was Jesus uns aufgetragen hat. Stichwort Nachfolge ist schon mehrfach gefallen. In der Nachfolge geht es nicht primär darum, das und das und das musst du tun und das darfst du nicht tun, sondern Nachfolge heißt, mit Jesus durchs Leben gehen und das im Alltag konkret werden zu lassen. Und vielleicht kann es auch für dich eine Hilfe sein, dass du innehältst, wenn du den Eindruck hast, ja, mein Leben, das dümpelt so dahin, ja, ich komme einfach aus dem gewohnten Trott nicht heraus, es befriedigt mich nicht. Dass du innehältst und dass du vielleicht auch etwas aufschreibst. Gott, ich verpflichte mich heute am 9. Juli. Das kann man auch als Ehepaar miteinander machen, das kann man im Hauskreis miteinander machen. Das machen wir jetzt miteinander und wir legen Rechenschaft ab voreinander. Und wir fragen uns in 2 Wochen, wie geht's dir damit? Was bewährt sich bei dir? Was ist schwierig? Wo kommst du nicht klar? Dass wir uns gegenseitig darin unterstützen. und versuchen, der Versuchung zu widerstehen, immer nur das Kurzfristige in den Mittelpunkt zu stellen. Das, was kurzfristig einfacher ist, reizvoller, angenehmer, sondern versuchen, mit einer langfristigen Perspektive unser Leben zu gestalten. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, um den Menschen zu sagen, ich will in einer liebevollen, vertrauten Beziehung mit euch das Leben gestalten. Für dich persönlich, in deiner Familie, bis hinaus in die Gesellschaft. Darüber freut sich unser Gott, wenn wir uns einklinken und sagen, Gott, das will ich auch. Das will ich auch. Von ganzem Herzen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um das kurz zu bedenken, wo du dir überlegen kannst, was nehme ich jetzt mit, was will ich nicht vergessen, worüber will ich weiter nachdenken und vielleicht auch, wo will ich konkret einen Schritt tun. Ohne Druck, ohne Manipulation, aus freien Stücken. Und vielleicht legt dir Gott auch etwas ganz Konkretes aufs Herz. Nehmen wir uns einen Moment Zeit der Stille. Allmächtiger Gott, unser Vater im Himmel, wir können dich mit unseren fünf Sinnen nicht wahrnehmen und leider vergessen wir dich so oft im Trubel des Alltages. Ich danke dir für deine Geduld mit uns und bitte dich auch um Vergebung, dass wir uns so oft ablenken lassen. Du wendest dich uns zu und wartest darauf, dass wir uns dir zuwenden. Und ich bitte dich, dass du durch deinen guten Geist uns daran immer wieder und hartnäckig erinnerst. Und dass du auch in uns die Bereitschaft wächst, dass wir uns verpflichten, dir, Jesus, nachzufolgen. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, wenn es etwas kostet, wenn es der schwierigere Weg ist. Aber ich bitte dich, dass wir genau dann deine Nähe erleben können, dein Versorgen, deine Barmherzigkeit und dass wir dich auch insbesondere auf solchen Wegen viel intensiver erfahren können und besser kennenlernen. Und wenn jemand heute da ist, dem es wirklich nicht gut geht, Herr Jesus, dann bitte ich dich, dass du dieser Person gerade heute speziell begegnest. Auf deine liebevolle und heilsame Weise. Und zeig uns auch, was wir ganz konkret in unserem Leben ändern können und sollen, weil es uns nicht gut tut, wenn wir weiter daran festhalten. Amen.